Die synthetische Biologie ist die nunmehr dritte Generation der Biotechnologie. Nach dem Erfolg der Entschlüsselung der Genome vieler Lebewesen geht es den Forschenden jetzt darum, selbst neue Organismen zu schaffen, den Code des Lebens im Labor aktiv umzugestalten, bestimmte Teile der Erbinformationen auszuschalten, die Funktionen anderer Teile gezielt zu verändern. Damit ließen sich sowohl Erbkrankheiten bekämpfen, neuartige Krebstherapien entwickeln, als auch Pflanzen züchten, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen oder neuartige Biomaterialien nach Maß synthetisieren. Schon seit geraumer Zeit werden von der synthetischen Biologie kurze DNA-Abschnitte in diesem Sinne wie Lego-Bausteine des Lebens zu neuen Lebensformen zusammengeführt. Das jetzt mit Hilfe der Carl Zeiss Stiftung aus der Taufe gehobene Zentrum für synthetische Genomik hatte sich zur Aufgabe gemacht, große zusammenhängende Genome im Labor herzustellen. An den Standorten Heidelberg, Mainz und am Karlsruher Institut für Technologie wird das Carl Zeiss Center SynGen auch Computersimulationen und künstliche Intelligenz für die Grundlagenforschung im Bereich der Genomsynthetisierung einsetzen.
Die synthetische Biologie, man kann es ein bisschen vergleichen mit Ingenieurswissenschaften. Sie haben einen Bauingenieur, der möchte was aus Baumaterialien, Bausteinen zusammenbauen, um was Neues zu erschaffen. Ganz ähnlich ist es in der synthetischen Biologie. Man hat Bausteine, um einen neuen Organismus, lebenden Organismus zu erschaffen. Wenn ich Organismus sage, meine ich in erster Linie momentan noch einzelne Zellen. Die synthetische Biologie ist da schon relativ weit. Wir können schon einiges tun. Allerdings entwickelt sich diese Technologie momentan in einer rasenden Geschwindigkeit. Vor allem in den USA, vor allem auch in China wird da schon sehr viel gemacht. Europa hinkt da momentan so ein bisschen hinterher. Und das war tatsächlich mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten nicht die synthetische Biologie als neues Zentrum hier haben, sondern die synthetische Genomik als neues Zentrum hier haben. Und da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Also die synthetische Biologie ist im Prinzip das Ganze. Sie möchten einen neuen Organismus herstellen. Was wir vorhaben hier in diesem Carl Zeiss gesponserten neuen virtuellen Zentrum, also ist kein Gebäude jetzt in dem Sinne mit dabei, ist tatsächlich, dass wir die Erbstrukturen, sprich die DNA, neu synthetisieren. Sprich, wir möchten uns in die Lage versetzen, große Bereiche, lange Bereiche der DNA zu synthetisieren. Wir können sie schon lange lesen, ablesen, das verstehen wir sehr gut, aber das Selbstherstellen, das Synthetisieren von langen DNA-Einheiten ist nach wie vor so ein bisschen so ein Bottleneck, wo wir nicht so sehr gut sind. Kurze Fragmente, kein Problem. Lange Fragmente haben wir immer noch ein Problem und da müssen wir besser werden. Und die kann man dann, und daher kommt das Synthetische, die kann man dann nicht nur synthetisch herstellen, sondern man kann sie dann auch so modifizieren, wie man sie haben möchte, um zum Beispiel neue Funktionen in diese DNA zu programmieren.
Die Professorin Sylvia Erhardt forscht zur molekularen Zellbiologie tierischer Organismen am Karlsruher Institut für Technologie. Mit dem von der Carl Zeiss Stiftung geförderten virtuellen Zentrum für synthetische Genomik stößt die Biotechnologie jetzt in einen vielversprechenden Forschungsraum vor.
In den 60er, 70er, 80er Jahren war man nicht in der Lage, tatsächlich die DNA zu synthetisieren. Was man machen konnte, man konnte Mutagenese machen, man konnte Sachen verändern in Bakterien, aber nicht zielgerichtet und auch nicht im Reagenzglas. Und wo wir hin möchten, ist tatsächlich, dass wir unabhängig von Bakterien zum Beispiel, das ist Biotechnologie, wo sie dann große Reaktoren haben mit Milliarden von Mikroorganismen, die dann irgendwas synthetisieren, biologisch aber herstellen, sondern dass wir in der Lage sind, tatsächlich in einem Reagenzglas die Synthese ablaufen zu lassen, ohne jetzt zum Beispiel von Mikroorganismen abhängig zu sein. Und dann eben tatsächlich die Sequenz auch zu verändern. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir es gerichtet machen können. Und das ist so dieser neue Schritt. Das humane Genom ist schon länger bekannt, aber tatsächlich erst seit 2 Jahren ist das komplette menschliche Genom bekannt. Sprich, wir kennen jetzt die Sequenzen ganz genau, Aber wir können sie nicht komplett nachbauen in diesen riesen Dimensionen wie ein menschliches Genom. Und da möchten wir hinkommen, dass wir das tatsächlich nachbauen können, aber auch verändern können. Nicht jetzt das menschliche Genom in dem Sinne, das menschliche Genom wäre zu groß. Was ich meine mit verändern, Stichwörter wie Gentherapie, Immuntherapie, das geht natürlich in diese Richtung, um Krankheiten, die momentan nicht heilbar sind, wie Krebs, irgendwann eben durch Gentherapie, durch Immuntherapie in den Griff zu bekommen. Und da müssen wir die DNA-Sequenz verstehen. Das tun wir zum großen Teil. Wir müssen sie aber auch dann synthetisieren können, um zum Beispiel Immunzellen richtig zu programmieren, um Krebszellen anzugreifen. Dafür ist es nötig, dass wir die DNA ändern. Und da wollen wir hinkommen.
Die Grundlagenforschung der synthetischen Genomik bietet neben den vielfältigen Möglichkeiten der Anwendung auch einen tiefen Einblick in immer noch ungeklärte Fragen der Lebenswissenschaften. Die fortgeschrittenen Möglichkeiten der Bioinformatik können dabei ganz wesentlich zur Aufklärung beitragen.
Synthetische Genomik ist auch da, um die Biologie zu verstehen. Zum Beispiel kann man das wunderbar nutzen, um Evolutionsbiologie besser zu verstehen. Warum nutzen wir DNA und nicht irgendein anderes Makromolekül, um unsere Erbsubstanz weiterzugeben? Was für andere Möglichkeiten gab es früher in der Evolution? Solche Sachen kann man dann am Computer simulieren. Und das ist tatsächlich auch eine Stärke vom KIT, wo das KIT hier auch eine große Funktion hat. Wie können wir das nicht nur dann synthetisieren, sondern auch am Computer versuchen zu verstehen? Und auch da haben sie dann die Möglichkeiten, dass sie künstliche Intelligenz nutzen, dass sie Simulationsprogramme nutzen, die hier im KIT für Materialienforschung schon lange eingesetzt werden, wo das KIT auch sehr gut ist. Es gibt hier eine virtuelle Material-Plattform, wo solche Programme zugänglich sind für Experten, und die kann man dann zum Beispiel auch nutzen, um eben das Material DNA, das ja im Prinzip auch nur ein Polymer ist, um dann eben vorherzusagen, wie verhält sich eine veränderte DNA, wie wird sie abgelesen, wie wird sie weitervererbt. Diese Fragen kann man auch im Computer erstmal durch Simulationen fragen und dann weitergehen, sagen, okay, und jetzt synthetisieren wir. Und was passiert dann?
Ein Beispiel wäre das Genom der Hefe.
Hefe wurde inzwischen das Genom, ein kleines Hefegenom, synthetisiert. Da hat man dann geschaut, können wir es minimieren, können wir es kleiner machen, und die Hefe lebt trotzdem. Was kann man wegnehmen? Wie viel kann man wegnehmen? Kann man die Chromosomen vereinigen? Kann man sie auseinanderziehen? Solche Fragen kann man dann stellen, um einfach zu sehen, was ist wirklich lebensnotwendig für diese Hefezelle und was nicht. Um einfach weiter Grundlagenforschung zu betreiben, um zu verstehen, warum unser genetischer Code ist, wie er ist, und verpackt ist, wie er ist, und eben in Chromosomen aufgeteilt ist, wie er ist. Und da gibt es noch viele offene Fragen, die man unter anderem durch synthetische Genomik beantworten könnte.
Die Forschenden an den Universitäten in Mainz, Heidelberg und Karlsruhe bringen ihre jeweils eigenen Forschungsfragen in das Carl Zeiss Zentrum ein. Das Team um Frau Professor Erhardt beschäftigt sich vor allem mit der umfangreichen Verpackung der DNA im Genom und stellt die Frage nach der Bedeutung der sogenannten Junk-DNA, DNA-Anteile, für die gegenwärtig keine Funktionalität bekannt ist und die bis zu 50% eines Genoms ausmachen können.
Uns interessiert die Frage, das menschliche Genom, 1,2% des menschlichen Genoms kodiert für Proteine. Dann gibt es natürlich noch andere Bereiche, die sehr wichtig sind, die für strukturelle RNAs kodieren, die schon lange bekannt sind, aber ungefähr 50% des menschlichen Genoms wurde lange, lange als Müll bezeichnet, als nicht nötig. Stimmt natürlich so nicht. Es gibt aber Bereiche, die man zum Beispiel kleiner machen könnte, die man verändern könnte. Und mich interessiert, wie weit kann man da gehen? Welche dieser Bereiche, dieser nicht kodierenden Bereiche, wo man die Funktion tatsächlich nicht kennt, kann man entfernen und trotzdem noch eine Funktion haben? Welche Bereiche sind wichtig für strukturelle Aufgaben, die jetzt nicht direkt für ein Protein kodieren, sondern strukturell dem Zellkern eine Form zum Beispiel gibt oder einfach da sind, um andere Funktionen zu haben. Man kennt da schon sehr viel. Es gibt sehr viele Bereiche, die jetzt nicht direkt kodieren, aber wichtig sind. Aber es gibt auch Bereiche, zum Beispiel Bereiche, die sehr, sehr hoch repetitiv sind, wo man die Funktion nicht weiß. Und das kann man zum Beispiel über synthetische Genomik rausfinden. Was ist die Funktion von diesen Bereichen? Inwieweit brauchen wir sie doch? Und meine Idee ist so ein bisschen, Evolution hätte das Zeug schon lange, wäre schon lange losgeworden, wenn es nicht wirklich eine Funktion hätte. Und solche Fragestellungen können sie dann fragen. Und wir wissen natürlich schon, dass manche dieser Bereiche essentiell sind, wirklich auch essentiell fürs Überleben von einem Organismus. Das möchten wir zum Beispiel rausfinden.
Angesichts der schieren Größe der Genome braucht man für die Simulation der Synthese im Computer Hochleistungsrechner.
Man kann schon viel machen, aber die Rechenkapazitäten, die sie dazu brauchen, sind enorm. Das klingt alles so einfach, naja, wir nehmen jetzt so ein DNA-Polymer, das ist so ein Strang, 4 Buchstaben. Was sind 4 Buchstaben? Ist ja nicht viel, kann ja nicht so kompliziert sein. Es ist aber sehr kompliziert. Und dann gibt es natürlich Wechselwirkungen von dieser DNA mit anderen Makromolekülen, die so in einer Zelle rumschwimmen, die dann im Computer auch nachgestellt werden muss. DNA ist kein nacktes Molekül. DNA ist verpackt, dicht verpackt in Chromatin, nennt sich das. Das sind Proteine, um die sich die DNA wickelt, damit überhaupt diese 10 Meter lange DNA in einen Mikrometer großen Zellkern passen kann. Diese Verpackung spielt natürlich eine Rolle. Wenn ich die DNA verändere, wie verändere ich dadurch die Verpackung von dem Ganzen? Das ist zum Beispiel ein Bereich, für den ich mich sehr interessiere, wie diese Verpackungsstrukturen der DNA dann anders gemacht werden müssen. Aber sie haben auch andere Makromoleküle, wie zum Beispiel die RNA, also was abgelesen wird von der DNA. Wie verhält sich das dann? Wie verändert sich das? Das sind alles Fragen, die man auch simulieren kann. Das sind aber große Fragen, schwierige Fragen, die wahnsinnige Rechenkapazitäten brauchen. Und vieles verstehen wir auch noch nicht. Es kommt dann noch dazu, dass DNA noch weiter modifiziert werden kann. Proteine sind verschieden modifiziert. All das passiert in der Zelle, natürlich im Leben. Deshalb können wir ein Lebewesen noch nicht nachbauen, weil es da viele verschiedene Levels gibt. Aber wir müssen halt irgendwo anfangen zu verstehen, um tatsächlich zum Beispiel auch Agrarbiologie weiterzutreiben, aber eben auch biomedizinische Forschung voranzutreiben.
Bei der eigentlichen Synthese in vitro sind im Augenblick die Kosten ein limitierender Faktor.
Tatsächlich auch eine Geldfrage. Das ist eben momentan für GrundlagenforscherInnen an Universitäten einfach zu teuer ist, riesige Mengen an DNA zu synthetisieren. Und um die Grundlagenforschung voranzutreiben, brauchen wir eben eine Möglichkeit, um screenen zu können, um einfach viele verschiedene DNA-Fragmente zu gucken, was machen die. Die meisten werden nichts tun, was wir wollen. Wir haben eine Aufgabenstellung, wir haben eine Fragestellung, wir möchten dann rausfinden, wenn wir das so verändern, kriegen wir die Veränderung, die wir wollen, mit dem, was wir eingeführt haben. Und in 99,9% liegt man halt falsch. Ein Genom ist riesig, sie verändern eine Stelle, um zum Beispiel neue Funktionen für ein Protein zu schaffen. Sie wissen nicht, wo angreifen. Sie müssen tausende verschiedene Stellen ändern, um eventuell dann eine gewünschte geänderte Funktion zu finden. Und momentan muss es eben noch mit Trial and Error gemacht werden, sprich sie sagen, okay, hier ist wahrscheinlich eine Stelle, die dafür benötigt ist. Das gibt es inzwischen auch sehr gute Möglichkeiten, um das vorherzusagen, aber dennoch müssen sie es dann in eine Zelle reinbringen, zum Beispiel in eine Hefezelle reinbringen und dann gucken, was ist die Funktion. Und dafür brauchen sie doch eine große Menge an DNA dafür und viel verschiedene DNA. Da kommt dann eben auch die Computersimulation rein, um eben das zu minimieren. Aber momentan ist eine große Hürde tatsächlich, dass die DNA-Synthese noch sehr, sehr teuer ist. Sie brauchen teure Maschinen. Die Stoffe, die sie benötigen, sind einfach noch teuer. teuer, um es von Firmen machen zu lassen, weil es eben noch nicht effizient tatsächlich ist. Die Chemie, die dahinter steht, also die Reaktionen sind noch nicht sehr effizient. War aber mit der DNA-Analyse, also mit der Sequenzanalyse, war es genauso. Das erste Genom, das menschliche Genom, als es synthetisiert wurde, war unglaublich teuer und es hat unglaublich lange gedauert. Inzwischen ist das Standard, ein kleines Labor kann ein Genom sequenzieren lassen.
Seit ihren Anfängen hat die Biotechnologie in der Öffentlichkeit ein schlechtes Image. Das gilt besonders auch für die synthetische Biologie, die ja im Labor neue Lebensformen herstellen will. Die Befürchtung ist groß, es könnten Frankenstein-Organismen entstehen, Kriminelle könnten die Technologie für die Entwicklung von Biowaffen missbrauchen. Für die Molekularbiologin Professor Erhardt müssen deshalb ethische Fragestellungen integraler Bestandteil der Grundlagenforschung am Zentrum für synthetische Genomik sein.
Es ist tatsächlich wichtig, es zu hinterfragen. Einfach zu sagen, wir machen es nicht, weil wir nicht wissen, wie wir ethisch damit umzugehen haben, ist für mich keine Lösung, weil irgendjemand wird es tun. Und wir sind hier in der Lage, es zu versuchen, richtig zu tun, ethisch richtig zu tun, die richtigen Regularien dafür zu finden, damit eben wir ethisch mit dem Fortschritt, den die synthetische Genomik, synthetische Biologie uns geben kann als Mensch, aber auch für unseren Planeten, Tiere, Umwelt, Klimawandel, sage ich nur, dass wir damit richtig umgehen, das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und da können wir nicht sagen, das lassen wir jetzt den Wissenschaftler in den USA oder in China oder sonst wo. Wir müssen das auch selbst in die Hand nehmen. Und dafür gibt es inzwischen auch EU-weit zum Beispiel Organisationen von der Europäischen Union, die sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Hier am KIT gibt es Arbeitsgruppen, die sich solchen Fragen stellen. Innerhalb von dem Carl Zeiss Zentrum wird es auch eine neue Professur, die in Heidelberg angesiedelt sein wird, Anthropologie und Philosophie, die eben mit diesen bioethischen Fragen sich auseinandersetzen wird. Und wir haben die Rechtsabteilung mit an Bord, um eben auch Rechtsgrundlagen dafür zu schaffen, was wir machen können, dürfen, sollen. Und wir suchen aktiv, das Zentrum hat ja jetzt gerade angefangen, aber wir werden aktiv auch den Austausch mit der Bevölkerung suchen, um eben erstens aufzuklären, aber auch zu sehen, was sind die Ängste und die Fragen, vielleicht sogar Ideen, die Menschen, die jetzt nicht direkt in der Forschung beteiligt sind, haben, um eben da auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben.
Eines ist sicher, bei der synthetischen Biologie handelt es sich um einen gewaltigen Wirtschaftsfaktor. Eine McKinsey-Studie sagt voraus, dass die damit verbundenen Technologien in den kommenden beiden Jahrzehnten weltweit einen Umsatz von 4.000 Milliarden Dollar US generieren werden. Dabei ist die Gefahr groß, dass öffentliche Forschung in Europa in der Konkurrenz mit mächtigen US-Konzernen ins Hintertreffen gerät.
Das sind tatsächlich Bereiche, mit denen wir wenig in Berührung kommen. Wir machen die Grundlagenforschung. Wir sind Grundlagenforscher, alle. Man kann natürlich mit Leuten sprechen, man kann Sachen patentieren. Aber in Deutschland ist es nach wie vor relativ schwierig, mit solchen Sachen Gelder an öffentliche Institute zu bringen. Es ist in den USA tatsächlich einfacher. Das KIT ist da relativ gut drin tatsächlich, also da wird schon drauf geachtet. Aber wenn da Milliarden im Spiel sind, dann sind es tatsächlich Dimensionen, wo eben dann private Firmen mit sehr einflussreichen Menschen leichte Hand haben.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.